Guten Morgen. Was für eine Geschichte. Ich möchte zunächst mit uns noch einmal beten. Lieber himmlischer Vater, du großer, barmherziger Heiland, Jesus Christus, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, und wir danken dir für dein Wort und bitten dich von ganzem Herzen, dass du es uns durch deinen Geist aufschließt, dass du uns hilfst zu verstehen, was es uns heute zu sagen hat. So segne du Reden und Hören. Amen. Vor langer Zeit, im 9. Jahrhundert vor Christus, herrschte König Ahab im Nordreich Israel. Seine Frau, eine phönizische Prinzessin, hatte ihn dazu überredet, den Baalskult im Land einzuführen und den Gottesdienst für den Herrn zu verbieten. Ein klarer Verstoß gegen Gottes Gebot. Ahab befahl den Bau eines Tempels zu Ehren des Gottes seiner Frau und ihres Vaters. Das war die Folge. Eine riesige Bautätigkeit wurde in Gang gesetzt. Innerhalb der Mauern der Stadt, an einem erhöhten Platz, wurde ein Haus aus gehauenem Stein, aus Zypressen und Zedern errichtet. Tausende konnten nun zu dem Gott beten, von dem die Türer glaubten, dass er den Himmel beherrschte und die Erde mit Regen und großer Fruchtbarkeit segnete. Um fruchtbar zu sein, mussten männliche und weibliche Gottheiten, Gott Baal und Göttin Aschera, zusammenkommen. Und so kam auch die weibliche Gottheit Aschera, eine Gemahlin Baals, ebenfalls nach Israel. Auch sie benötigte Priester, die wiederum Häuser und Tempel brauchten. Und all diese Diener Baals zusammen mit ihren Familien und Dienern, eine sehr große Gesellschaft, ein großes Wählerpotenzial, aßen am Tisch der Königin. Der Staat unterhielt zu jener Zeit 850 Priester aus Tyros. Und mit diesen ins Land geholten Priester wollte Isebel dieses, wie sie sagte und dachte, rückständige Volk umerziehen. Der Gott Israels war ihr zu gesetzlich und zu ernst. Er war für sie ein Gott steinerner Regeln, furchterregend und natürlich völlig unmodern. Einer solchen Religiosität mangelt es doch gänzlich an Süße, an ausgelassener Heiterkeit, an Angeboten für ausschweifende Feste und Vergnügungen. Die aber gab es reichlich in der neuen Weltanschauung. Und so kehrten viele dem einen wahren Gott, der sie aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt und sie viele Jahre treu geleitet und versorgt hatte, den Rücken. Wer auch immer diesen Götzendienst ablehnte und den Glauben an den einen Gott Israels predigte, wurde verfolgt und war seines Lebens nicht mehr sicher. Doch es gab noch eine verhältnismäßig geringe Schar, die sich nicht verführen ließen und ihre Knie nicht vor Baal gebeugt hatten, die den lebendigen Gott um Rettung aus dem Verderben anflehten. Und zu ihnen gehörte auch der Prophet Elia. Gott hatte ihn berufen. Er hatte ihn dazu auserwählt, eine Wende im Land herbeizuführen. Nach 3 Jahren völliger Trockenheit und Hungersnot, die der Prophet bereits im Auftrag Gottes angekündigt hatte, sandte er Elia erneut zu Ahab. Und es heißt, das Wort des Herrn kam zu Elia im 3. Jahr. Gott redete mit Elia und gab ihm den Auftrag: Gehe hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf der Erde. Aber nicht ohne Ahab wissen zu lassen, dass er der Herr auch über das Wetter ist und nicht Baal. Es war ein lebensgefährlicher Auftrag für Elia, wurde er doch steckbrieflich gesucht. Ahab hatte eine große Wut auf Elia und er suchte ihn zu töten. Aber Elia ist mutig und gehorcht, er macht sich auf den Weg. Unterwegs trifft er noch den frommen Hofmeister Ahabs. Der bekommt den Auftrag, Elia beim König anzumelden. Und dann kommt es zu einer folgenschweren Begegnung. Der Predigttext führt uns in den Nordwesten von Israel. Dort an einem Südhang, wo der Karmel ins Meer hinausragt, auf einer natürlichen Plattform circa 500 Meter oberhalb des Flusses Kishon begegnen sich Ahab und Elia. Was für eine dramatische Begegnung. König Ahab begrüßt Elia mit beißendem Spott. Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt, fragt er mit wütender Stimme. Elia aber stellt klar, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt. Außerdem hast du eine Frau geheiratet, die den Herrn hasst und seine Propheten ermorden lässt. Du und Isebel, deine Frau, seid es, die das Land gespaltet habt, indem ihr lieber den Götzen Baal und seine Statuen verehrt als den Herrn, habt ihr Armut und Elend ins Land gebracht. Und weil eines Menschen Wort, auch eines Propheten Wort, nicht imstande ist, eine Wende herbeizuführen, mögen die Götter, die Israel anruft, selbst entscheiden. Darum fordere ich dich jetzt auf, schick die 450 Propheten Baals alle zu mir auf den Berg Karmel, auch die 400 Propheten der Aschera, die von Königin Isebel versorgt werden, sollen kommen. Sende Boten ins Land und lass alle Israeliten zu einer Volksversammlung auf den Karmel rufen. Und so kommt es zum großen Finale. Alle Priester des Baal und der Aschera ziehen auf den Karmel, gefolgt von den meisten Bewohnern Israel. Ein Gipfeltreffen im wahrsten Sinne des Wortes. Eine riesige Schar von Neugierigen, Hungernden, Hoffenden bedeckte die Hochebene des Karmel. Und in der Mitte der Bergplattform lagen noch die alten Steine eines Altars, den Isebel niedergerissen hatte, verstreut auf dem Boden. Und inmitten dieser Steine steht nun Elia in seinen Mantel aus Kamelhaar gehüllt, um sich gegen die Bergwinde zu schützen. Elia, der Mann, der mit heiliger Leidenschaft für den lebendigen Gott und seine Ehre kämpft. Nein, Gott teilt seine Herrschaft mit niemand. Die auf dem Bergplateau versammelten Menschen sind keine Atheisten. Sie leugnen Gott nicht. Aber sie sind innerlich zerteilt. Sie tanzen auf zwei Hochzeiten. Über einem gefährlichen Abgrund hängen, springen sie von einer Klinge zur anderen, bildlich gesprochen. Was wird der Prophet ihnen nun sagen? Wird Elia beim Anblick der riesigen Volksmenge nun doch sich unsicher und ängstlich? Wird er wankelmütig und zittrig? Nichts von alledem. Elia fragt das Volk mit klarer Stimme, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Nicht nur der König Ahab rief er zur Umkehr auf, sondern das ganze Volk Israel. Es geht um Entscheidung. Und diese Entscheidung fällt am ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses Gebot ist nicht nur über Israel, es ist auch über unserem Leben aufgerichtet. Elia stellt auch uns vor so eine Entscheidung. Was wird die Antwort sein? In unserem Text heißt es, das Volk antwortete ihm kein Wort. Die Antwort ist ein trotziges, betretenes Schweigen. Da wagt Elia ein letztes und äußerstes. Er ruft den Entscheid, das Urteil Gottes an. Großzügig überlässt er den Dienern des Baal den Vortritt. Sie dürfen als Erste den Opferstier aussuchen und zuerst den Namen ihres Gottes anrufen. Lasst sehen, was euer Gott vermag. Mit Eifer schichten sie ihren Altar auf, schlachten und zerteilen den Stier und beginnen laut zu schreien, Baal, Baal, erhöre uns. Und während Elia die Steine des zerstörten Altars des Herrn wieder zusammenrollt, rufen die heidnischen Priester zu ihrem Gott, doch es passiert nichts. Die 450 Baalspriester fangen an, um den Altar zu tanzen und zu schreien: Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. Sie beginnen zu schwitzen. Um Baal zu beeindrucken, fügen sie sich mit Messern Wunden zu, so tief, dass Blut an ihnen herabfloss. Und immer wieder und immer wilder rufen und lauter werden ihre Tänze. Elia sieht zu und feuert sie spöttisch an: Ihr müsst lauter schreien, Baal schläft vielleicht. Stundenlang sprechen sie ihre rituellen Gebete, so lange, bis sie ohne Erfolg erschöpft aufgeben. Und nun ist Elia dran. Auch er baut einen Altar aus Steinen und er schlachtet einen Stier. Die Menschen kommen näher und sehen die 12 Steine, die Elia wieder zu einem Altar des Herrn zusammengefügt hat. Um den Altar herum ist ein Graben gezogen. Auf den Steinen liegt Holz und darauf das Opfertier. Elia lässt das Brandopfer mit viel Wasser übergießen, damit niemand später sagen kann, es sei eine zufällige Selbstzündung gewesen. Die Spannung steigt aufs Höchste, als er endlich an den Altar tritt, seine Hände emporhebt und betet: O Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dein Diener bin und alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mich, Herr, damit dies Volk wisse, dass du, Herr, Gott bist, damit es wieder umkehrt, um dir allein zu dienen. Was für ein Gebet! Kein Schreien, kein Betteln, kein Beschwören, erstaunlich knapp. Zwei Sätze nur, kein Wort zu viel, keins zu wenig. Und siehe, Elia wird nicht zu Schanden. Urplötzlich, mitten an einem wolkenlosen Nachmittag, blitzt das Feuer des Herrn aus dem Himmel herab, trifft auf die Erde und verzehrt das Opfer, das Holz, die Steine, den Staub und verschluckt das Wasser im Graben. Der lebendige Gott antwortet mit Feuer. Er bezeugt sich als lebendige Macht und Wirklichkeit. Elia empfängt das Zeichen aber nicht um seinetwillen, sondern wegen der verführten und verstockten Menschen. Es ist Gottes Gnade über dieses verführte, zerschundene Volk. Das Volk Israel aber fällt zu Boden und schreit: Der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Elia aber, noch von heiligem Zorn ergriffen, befiehlt dem Volk, die Priester Baal zu ergreifen, sie hinunter ins Kishontal zu treiben und dort zu töten. Was für ein Gericht! Was für ein Zeichen für das Volk! Was hat das alles uns heute zu sagen? Zuerst einmal ist das Bekenntnis am Schluss wie ein Vorspiel jener letzten Stunde der Geschichte, wo nach dem Zeugnis der Schrift Christus in den Wolken in Herrlichkeit erscheint und sich alle Knie vor ihm beugen werden und alle Zungen ihn als den allein wahren Herrn bekennen werden. Und darum ist es wichtig, ein klares Bekenntnis zu Gott, zu Jesus zu haben und dieses nicht auf die letzte Stunde zu vertagen. Gott will, dass wir ihn heute, jetzt und hier als den allein wahren und lebendigen Gott erkennen, dass wir uns trotz allem Abfall um uns herum zu ihm auch bekennen und zu seiner Ehre leben. Unsere Geschichte zeigt uns, wie wenig sich das alles von selbst versteht. Die Masse der Menschen hält es anders. Aber es kommt ja nicht darauf an, bei den vielen zu stehen. Es kommt nicht darauf an, dem modernsten Trend zu folgen, das zu tun, zu denken, was man so tut und denkt, sondern darauf, dass wir authentisch sind und mit ganzem Herzen Gott dienen, ungeteilt ihm folgen. Die Geschichte auf dem Berg Karmel hat uns eine Menge zu sagen. Offenbar ist es nicht damit getan, dass wir auch noch ein bisschen christlich sind. Es hilft und genügt in keiner Weise, wenn wir uns an irgendeinen Gott halten, sondern es kommt alles darauf an, dass wir uns, und das ist mein erster Punkt, dass wir uns an den richtigen Gott halten. Religiös waren die Propheten des Baal auch. Sie haben es auf ihre Weise mit ihrem Gott durchaus ernst gemeint, aber sie haben sich mit ihren Gebeten und ihren Opfern an die falsche Adresse gewandt, eben an Baal. Aber wer ist Baal? Die Namen wechseln. Im Prinzip ist es ja doch gleich, ob Menschen heute vom Herrgott, vom Wettergott, vom höheren Wesen oder von der Vorsehung, vom Schicksal oder der Tiefe des Seins, das Woher unseres Umgetriebenseins, wie manche Theologen es definieren, oder von Sternzeichen, Horoskop oder der Macht der Sterne reden. Oder auch wie der amerikanische Professor George Wald von der Zeit und dem Zufall als dem Gott des Evolutionismus reden. Man denkt an eine Instanz, an eine Macht, die auf geheimnisvolle Weise ständig in unser Leben hineinwirkt. Das Unbestimmte soll uns zum Erfolg helfen, unseren Lebenswünschen den Weg ebnen, unser irdisches Glück und Behagen fördern und sichern, aber vor allem den einen wahren Gott ersetzen. Viele haben das dumpfe Gefühl, dass es gut wäre, sich doch mit einem höheren Wesen auf guten Fuß zu stellen. Es könnte ja von Nutzen sein, man weiß ja nie. Aber im Übrigen ist man dankbar, wenn einen dieses unbestimmte Etwas in Ruhe lässt, sich nicht einmischt in die tägliche Lebensführung. Es ist ein recht bequemer Gott, der in allen Dingen freie Fahrt garantiert, der unsere Wünsche erfüllt und der nie die Schuldfrage stellt. Ein Gott, wie ihn sich das Menschenherz seit eh und je erträumt hat. Mit einem solchen Gott kann man schnell reich werden, da kann man sogar Aktienkurse beeinflussen, täuschen und tricksen und mit Halbwahrheiten politisch punkten. Ein jüdisches Sprichwort lautet: Die halbe Wahrheit ist die gefährlichste Lüge. Wie oft musste ich an dieses Wort denken? Darum sollte man sich gut informieren, besonders in unserer Zeit. Möglichst nicht nur eine Zeitung lesen und auch Bücher lesen, auch über unbequeme Themen. Ja, man kann vieles tun und zulassen mit einem selbst zurechtgezimmerten Gott. Mit einem Gott, der es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt und der wie Psalm 115 in Bezug auf die Götzenbilder sagt, der nicht sieht, der nicht hört, nicht riecht, der blind und taub ist. Mit einem Gott, der nicht stört, nicht beunruhigt, nicht aufdeckt, der einen nie erröten lässt, da können Opfer zu Tätern und Täter zu Opfern stilisiert werden. Das ist der Gott, den Israel unter dem Namen Baal verehrt hat. Baal, das ist der Gott vieler Religionen, Ismen und Ideologien, der ohne Buße, ohne Erkenntnis der Wahrheit und Umkehr auskommt. Er ist Zerrbild und Feind des wahren, lebendigen Gottes, den uns die Bibel verkündigt, der geredet hat und der noch redet durch die Propheten und zuletzt durch Jesus Christus. Dieser Gott, an den wir glauben und bei dem wir bleiben wollen, der hat doch einen Plan mit dieser Erde und mit seinen Menschen. Der weiß doch, was er will. Er gibt uns in seinen Geboten gute Regeln, die unser Leben schützen. Und er möchte, dass wir sie auch befolgen. Ob wir nicht auch in Gefahr stehen, dass wir uns diesem Gott heimlich entziehen, vielleicht auch nur manchmal heimlich entziehen, dass wir ihn zu einem bequemen Gott zurechtbiegen, der nicht mehr wirklich in unseren Alltag hineinpasst und hineinspricht, dass es uns um Selbstverwirklichung geht, mehr um dies als um Gottes Wort, dass wir bewusst oder unbewusst unsere Bedürfnisse unsere Entwicklungen und unsere Strukturen statt Gottes Wort in den Mittelpunkt stellen. Dabei denke ich an unser Werk. Stellen wir uns einmal Folgendes vor. Die Mitglieder einer Krishona-Gemeinde, während sich irgendwann im Blick auf die Gestaltung und im Blick auf den Inhalt des Gottesdienstes nicht mehr einig. Die Bedürfnisse wären so unterschiedlich und der Streit plötzlich darüber so heftig, dass die Gemeindeleitung beschließen würde, die Gottesdienste an den Sonntagen für eine unbestimmte Zeit auszusetzen. Exakt dies ist in einer Krishona-Gemeinde tatsächlich geschehen. Einer Gemeinde, wo ich selbst viel Segen empfangen habe und der Gottes Wort neu ermutigt wurde, Motivation bekommen habe. Der Grund dafür war, so stand es im Krishona-Monatsinfo April, unterschiedliche Bedürfnisse, die keinen Anlass dazu gaben, dass sich die Situation in absehbarer Zeit verändern würde. Das führte zur Auflösung der Gemeinde. Mich hat es wie ein Schock getroffen. Und ich höre nicht auf, dafür zu beten, dass es wieder rückgängig gemacht wird. Ja, ist denn Gott nur noch Erfüllungsgehilfe für unsere Wünsche und Bedürfnisse? Ich hoffe, dass das nicht Schule macht und dass darüber nicht das letzte Wort gesprochen ist. Denn sobald Gottes Wort nicht mehr im Mittelpunkt steht, landen wir immer mehr bei Baal. Das ist alles andere als harmlos, denn es raubt Gott die Ehre. Bei Baal aber ist keine Stimme noch Antwort. Und darum ist es wichtig, dass wir nicht an irgendetwas glauben, sondern dass wir uns an die richtige Adresse wenden, an Jahwe, an den Gott Shaddai, Elohim, Adonai, den Herrn Zebaoth und so weiter. Das heißt, an den allein wahren, ewigen, allmächtigen, lebendigen, heiligen, aber auch unwandelbaren Schöpfergott der Bibel, den Gott der unsichtbaren Heerscharen, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der aktuell in unseren oft so dornigen und kompliziert gewordenen Lebensalltag hineinredet, der Gebete erhört und der wiederkommen wird, der diese ganze Welt in seinen Händen hält. An welchen Gott wenden wir uns? Es ist fatal, bei dieser Frage eine falsche Wahl zu treffen. Unser Text lehrt uns zweitens, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand. Und so spricht auch Jesus und unterstreicht, wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Und genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und das Geld leben. Genauso kompromisslos stellt Elia den Grundsatz auf, ihr könnt nicht zugleich Gott dienen und Baal. Zwei Herren gleichzeitig dienen ist zumindest auf die Dauer praktisch nicht möglich. Weder im Beruf, noch im Fußball, noch in der Politik, noch aktuell in der Frage der doppelten Staatsbürgerschaft. Zwei Herren vertragen sich nicht auf die Dauer. Zwischen beiden besteht ein sich ausschließender Gegensatz. Hier gilt ein Entweder-Oder. Immer wieder führt uns Gottes Wort vor diese gewaltige Entscheidung. Gott oder Baal, Gehorsam oder Auflehnung, Christus oder Christlichkeit. Es hilft uns zum besseren Verständnis, wenn wir uns klar machen, dass die Gottesfrage im Leben im tiefsten Grunde eine Herzensfrage ist. Im tiefsten Grunde geht es hier um eine Herzensfrage. Und bei Herzensfragen gibt es keine halben Sachen. Bedenken wir, Gott hat uns sein Herz, sein Leben, seinen Sohn geschenkt. Er kam auf diese Erde uns zu uns sündigen Menschen. Er hat uns allen gedient. Er hat allen Versuchungen widerstanden. Er hat alles gegeben. Er hat ganze Sache gemacht. Er ließ sich für uns, für jeden von uns, freiwillig ans Kreuz nageln, um uns zu erlösen. Und deshalb verträgt seine Liebe keine halblebige oder halbherzige Antwort. Können wir uns vorstellen, dass bei einer Trauung der Bräutigam zur Braut sagt, ich will dich lieben, ich will dich ehren und achten, aber nur an bestimmten Tagen. Geht nicht. Als ob echte Liebe teilbar wäre. Jemand lieben, jemand das Herz zu schenken, das geht nur ganz oder eben gar nicht. Und so ist die Gottesfrage immer auch eine Herzensfrage. Die Beziehung zu Gott ist eine Liebesbeziehung, die keine Konkurrenz verträgt. Und deshalb sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und deshalb die Frage, wie lange schwankt ihr noch hin und her? Für mich ist das eine ganz wichtige Frage, gerade auch in meinen letzten Jahren, die ich noch Dienst tun darf, dass Menschen klare Sachen mit Jesus machen. Es könnte ja sein, es kommt jemand, zufällig ist ein bisschen christlich angehaucht, hat aber noch keine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Ihm gegenüber möchte ich nicht schuldig werden. Ich möchte, dass er weiß, wie wichtig es ist, eine Entscheidung für Gott, für Jesus zu treffen. Warum nicht eine Entscheidung für Jesus treffen? Warum nicht unter die Herrschaft Jesu, unter sein Joch, das sanft und leicht ist? Durch Jesus Christus, die Quelle des Lebens, erfahren wir volles Angenommensein, letzte Geborgenheit, Sinngebung und Frieden. Und seiner Nachfolge kann unser Leben für uns und auch für unsere Umgebung reich und fruchtbar werden. Das Fazit unseres Predigttextes: Der Herr allein ist Gott. Baal ist eine Illusion. Hinter Baal steckt der Widersacher Gottes, der die Menschen blendet und in die Irre führt. Kann man auch in der Pilgerreise von John Bond Bunyan sehr gut lesen, wie das immer wieder geschieht. Hab's gerade eben erst gelesen. Es ist fatal, wenn unser Herz gefangen ist in materiellen Dingen, wenn es von Ehre und Macht berauscht ist. Es ist gefährlich, wenn wir bildlich gesprochen von einer Felsspalte zur anderen springen. Luther hat recht, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren, aber er kämpft für uns. Es ist darum wichtig, aber auch wichtig, dass wir uns auch ganz auf seine Seite schlagen. Nur Jesus kann uns wirklich helfen, retten, bewahren, trösten, Hoffnung und Zukunft geben. Und denken wir daran, Jesus hat den Teufel, Tod und Hölle besiegt. Und deshalb lasst uns ihn ganz erwählen und ihm vertrauen. Amen.